Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 18. Juli 2011 zum Thema Ausgrabungen im Reich der Toten, die Friedhöfe der antiken Metropole Ephesus. Zu Gast ist Martin Steskal, Österreichisches Archäologisches Institut. Gastgeberin ist Christine Heiden.
Geschätzte Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Kepler Salon an diesem schönen Montagabend. Wir haben heute, glaube ich, ganz angenehme Temperaturen, gerade richtig für die klimatischen Bedingungen, die hier möglich sind. Ich freue mich, dass Sie da sind. Wir haben heute ein sehr interessantes Thema und einen sehr interessanten Gast. Linz war ja, wie Sie wissen, vor 2 Jahren Kulturhauptstadt und hat sich da schon ziemlich wichtig gefühlt. Auf das Ganze gesehen, Linz hat 200.000 Einwohner. In Vorbereitung des heutigen Abends habe ich gelesen, auch die Stadt, über die wir heute reden, hatte ungefähr, man schätzt, 200.000 Einwohner. Sie hat es allerdings von der Bedeutung leicht mit Linz aufgenommen. Wir reden von Ephesus, einer wirklich wichtigen Metropole und Hauptstadt der antiken Welt. Und wir reden nicht über Ephesus im Gesamten, vermutlich auch nicht unbedingt über die 7 Weltwunder, eines der 7 Weltwunder, das wir in Ephesus hatten, sondern wir reden heute über die Hafennekropole dieser Stadt. Und diese Hafennekropole wird von Österreich, von einem österreichischen Forschungsteam untersucht und ausgegraben, wenn man es sehr einfach sagt. Und der Leiter dieser Ausgrabungen ist heute unser Gast. Herzlich willkommen, Herr Magister Dr. Martin Steskal.
Vielen herzlichen Dank.
Es kommt noch kurz ich. Ja. Also, meinen Namen kennen Sie aus dem Programm, Christine Heiden. Ich begleite heute durch diesen Abend und ich möchte ganz kurz für die, die das erste Mal da sind, denn auch das kommt ja Gott sei Dank immer wieder vor, noch ein paar unserer Spielregeln sagen für den Kepler Salon. Erstens, wenn Sie etwas zu trinken bestellen möchten, das ist jederzeit möglich. Das Gasthaus Keinzel bedient uns und Sie können gerne auch zwischendurch aufstehen und etwas ordern oder es kommt jemand vorbei. Das Zweite ist, wir werden jetzt ungefähr eine halbe Stunde Vortrag hören und anschließend gibt es wieder die Debatte. Bei der Debatte bitte ich Sie, dass Sie auf ein Mikrofon warten, denn alles, was wir hier reden, wird aufgenommen und ist dann auch über Audiofile zu hören und nachzuhören im Internet. Das kurz zu den Spielregeln. Jetzt lassen Sie uns aber beginnen. Herr Steskal ist in Wartberg an der Krems aufgewachsen, haben wir gerade gehört. Und ein wunderbares Beispiel oder eine wunderbare Unterstützung der These, dass die Begeisterung der Schüler hauptsächlich von den Lehrern geprägt wird, ist an ihm zu sehen. Denn ich habe ihn zuerst gefragt, warum hat er denn ausgerechnet Archäologie studiert? Weil er einen Professor am Gymnasium Schlierbach hatte, der ihn einfach für alte Geschichte, für Altgriechisch und Latein so begeistert hat, dass er diesen Beruf gewählt hat, wo ja normalerweise Eltern die Hände zusammenschlagen, wenn das Kind es vorhat, Archäologe zu werden und wahrscheinlich nie im Leben sich selbst erhalten können wird. Aber Herr Dr. Steskal kann das in der Zwischenzeit. Er ist beschäftigt beim Österreichischen Archäologischen Institut als wissenschaftlicher Mitarbeiter und er hat schon mehrere Ausgrabungen in Ephesus begleitet. Als verantwortlicher Leiter jetzt ist das Hauptprojekt in Ephesus diese Hafennekropole, also man kann das einfach sagen, der große Friedhof von Ephesus, der hier untersucht wird. Und er leitet zudem auch noch Grabungen in Ägypten, in Nag el Tachwil, spricht man das vermutlich so ähnlich aus, oder? Okay, danke schön. Dort gibt es Anlagen der Römer, die dort ausgegraben werden. Gut, setzen wir mal kurz voraus, alle wissen, was Ephesus war, die Christen wissen es, weil der Paulus von dort seine Briefe an eine der ersten Christengemeinden geschrieben hat, die mit römischer Geschichte Bewanderten wissen, dass das die Provinz, die Hauptstadt der Provinz Asia bei den Römern waren, die anderen wissen vielleicht, dass die Griechen dort sehr lange Zeit eine zentrale Verwaltungseinheit hat. Und wer sich mit der Türkei beschäftigt, weiß, dass auch die Türken auf eine lange Geschichte zurückblicken, nicht unbedingt in Ephesus, aber in Seldschuk und Izmir, den nahegelegenen Regionen. Also wir sehen schon ein sehr vielfältiges Gewebe an Geschichte, das sich an dieser Stadt zeigt und noch viel mehr an dem, was man auf einem Friedhof entdecken kann. Herr Steskal.
Vielen Dank. Sehr geehrtes Publikum, der Tod ist der Höhepunkt des Lebens, so heißt es in Wien, einer Stadt, der man ja ein ganz spezielles Verhältnis zu Tod und Totengedenken nachsagt. Für einen Menschen in der Antike ist der Tod kein Höhepunkt, er ist zuallererst ein Schlusspunkt. Und zwar ein Schlusspunkt, der in ein ödes und sinnfreies Dasein in der Unterwelt in Hades überleitet. Das ändert sich grundlegend mit dem Aufkommen des Christentums, das eine viel positivere Perspektive mit einem paradiesartigen Himmel und der Möglichkeit der Auferstehung anbietet. Diese viel attraktivere Jenseitsvorstellung ist übrigens einer der Gründe, warum das Christentum in den ersten beiden
Fühlen Sie sich einfach nicht belästigt? Reden Sie einfach weiter. sonst wechseln wir auf meines.
Es gibt ja die Möglichkeit, das abzulegen, weil das zwickt eh.
Ja, er sagt auch nichts momentan. Wir warten jetzt auf das Handmikrofon und dann funktioniert das wieder. So, bitte sehr.
Okay, ich glaube, jetzt geht's besser. Diese viel attraktivere Jenseitsvorstellung ist übrigens einer der Gründe, warum das Christentum in den ersten beiden Jahrhunderten unserer Zeitrechnung zu so einer solchen Erfolgsgeschichte wird. Einer der Gründe natürlich nur. Die Trauer um den Verstorbenen war immer schon inszeniert für die Nachwelt. Ich glaube, ein besonders eindrucksvolles Beispiel haben wir alle am Samstag erleben dürfen bei der Beerdigung von Otto Habsburg. Aber all diese Trauer hat auch immer schon einen Ort gebraucht, einen Ort der Erinnerung und des Gedenkens. Friedhöfe sind solche Orte. Von Gesetz wegen sind die Friedhöfe der Antike immer außerhalb der Städte gelegen, an den Ausfallstraßen. Das hatte ganz einen pragmatischen Grund. Man hatte einfach große Sorge vor Seuchen und vor der Verunreinigung des Trinkwassers. Das hat aber in weiter Folge dazu geführt, dass ein Besucher einer Stadt immer zuerst einen Friedhof durchqueren musste, bevor er in eine Stadt gelangte. Und mit den zahlreichen Grabhäusern und freistehenden Sarkophagen ist ein Besucher einer Stadt im wahrsten Sinne des Wortes mit einer Landschaftsarchäologie der Toten konfrontiert, die ihm auch selbst immer wieder vor Augen führt, dass sein eigenes Leben endlich ist. Ich möchte in den folgenden 30 Minuten ein paar Themenkreise anschneiden, zu denen Sie dann im Anschluss gerne detailliertere Fragen stellen können. Vorab, wann immer ich Ihnen hier jetzt Bilder zeige von menschlichen Überresten und Skeletten, dann soll Sie das nicht verstören. Ich kann Ihnen versichern, dass der Umgang mit menschlichen Überresten in der Archäologie durch ganz klare Konventionen geregelt ist, beginnend mit einem pietätvollen Umgang bis hin zur Wiederbestattung nach Beendigung der wissenschaftlichen Analyse. Warum wir trotzdem die Totenruhe in einem gewissen Grad hier stören, hat folgenden Grund. Wenn wir das Leben der Menschen in der Antike rekonstruieren wollen, was ja eine der zentralen Aufgaben eines Archäologen ist, dann sind wir an keinem Ort den Menschen tatsächlich so nahe wie in seiner letzten Ruhestätte, in seinem Grab. Wir können da ganz bedeutende Erkenntnisse gewinnen, nicht nur darüber, wie alt diese Menschen geworden sind, sondern dann schon viel interessantere Fragen wie, wie war ihr Gesundheitszustand, wie waren sie ernährt, hatten sie Zugang zu medizinischer Versorgung, woran sind sie gestorben? Und viele solche Fragen können wir da klären. Das ist der Grund, warum wir uns tatsächlich auch mit den Überresten von Menschen auseinandersetzen müssen und auch Gräber öffnen müssen. Ich forsche, wie gesagt, in Ephesus, in der sogenannten Hafennekropole, werde dorthin auch nächste Woche wieder aufbrechen. Und bevor ich hier mit der Hafennekropole im Detail beginne, vielleicht noch ein, zwei Impressionen von Ephesos. Manche von Ihnen werden Ephesos ja schon besucht haben, um vielleicht als Ort der Touristenmassen, aber auch beeindruckender Ruinen in Erinnerung behalten haben. Heute ist Ephesos, die ehemalige Hauptstadt der Provinz Asia, die zweitgrößte touristische Attraktion in der Türkei mit jährlich 2 Millionen Besuchern und allen damit verbundenen Vor- und Nachteilen. Für die, die Ephesos nicht kennen, Ephesos liegt gut 1500 Kilometer von Linz entfernt an der Westküste der Türkei und war eine der 5 größten Städte der Antike, sogar ein bisschen mehr als 200.000 Einwohner. Die Schätzungen gehen bis 250, also sogar 300.000 Einwohner, somit ein gutes Stück größer als Linz. Die Stadt besaß mit dem Tempel der Artemis eines der 7 Weltwunder der Antike. Hier vielleicht auch gleich noch 2 Impressionen vom Work in Progress, die ich hier Ihnen zeigen möchte. Dieses erste Grab, das ich Ihnen auf der ersten Folie gezeigt habe, das wird uns im Weiteren auch begleiten. Und hier auf dem oberen Bild würden Sie die Freilegungsarbeiten dieses Grabes mit den zahlreichen Bestattungen der ersten Folie sozusagen schon sehen können. Ephesos war aber nicht nur der Ort eines der 7 Weltwunder. Ephesos war vor allem auch eine Handelsmetropole, die den Import und Export vom Nahen Osten bis nach Rom kontrollierte. Heute liegt die antike Stadt etwa 7 Kilometer vom Meer entfernt, da das Meer durch Verlandungsprozesse immer mehr von der Stadt zurückwich. Übrigens einer der Gründe für den Untergang der Stadt, der Fluss des direkten Zugangs zum Meer. Auf diesem Bild, das wir von einem Flugzeug aus gemacht haben, würden Sie, ich hoffe, es kann jeder halbwegs an den Monitor sehen, Sie sehen hier im Vordergrund in der Mulde vielleicht das große Theater und dann eine Straße, die sogenannte Arkadianae, die dann zum antiken Hafenbecken führt, das sich noch sehr gut in der Landschaft abzeichnet, ist auch noch mit Wasser gefüllt und Sie sehen dann noch weiter hinten das Meer und können erkennen, dass Ephesos 7 Kilometer heute vom Meer entfernt liegt. Was ist hier geschehen? In einem Zeitraffer möchte ich Ihnen zeigen, was für geomorphologische Veränderungen es hier gegeben hat. Durch das Abschmelzen der Gletscher am Ende der letzten Eiszeit stieg das Meer zunächst gewaltig um ca. 130 Meter an. Es reichte dann 15 Kilometer landeinwärts. Dies führte in weiterer Folge aber dazu, dass die Flüsse verlangsamt wurden und die Sedimente nicht effizient ins Meer abgeleitet werden konnten. In Verbindung mit starker Erosion von den Hängen, die durch die massiven Abholzungen in der Antike einhergingen, verlandete schließlich die gesamte Bucht. Also Sie sehen das antike Ephesos hier auf der Karte eingetragen, jetzt 7 Kilometer entfernt. Sie sehen vielleicht auch noch ganz gut dieses Hafenbecken, das ich vorher aus der Luft gezeigt habe, also jetzt etwas westlich vom Punkt, wo Ephesos sich befindet. Ich habe jetzt leider keinen Pointer. Und dann einen künstlich geschlagenen Kanal, mit dem man ursprünglich versuchte, den Hafen noch mit dem Meer zu verbinden, aber auch das scheiterte schließlich und man hatte keinen Zugang mehr. Das Österreichische Archäologische Institut forscht übrigens schon seit 1895 in Ephesos, schon seit eine ganze Weile mit nur 3 Unterbrechungen, nämlich während der beiden Weltkriege und in den Jahren 1909 und 1910, als uns die Türkei die Grabungslizenz verweigerte aus Protest gegen die Annexion von Bosnien durch Österreich-Ungarn. Die Grabung Ephesos und das Österreichische Archäologische Institut wurden von Kaiser Franz Josef gegründet. Sie sehen links die Gründungsurkunde. Kaiser Franz Josef hat das Institut nicht deswegen gegründet, weil er so sehr an archäologischer Wissenschaft interessiert war, sondern er wollte das gerade frisch errichtete kunsthistorische Museum mit schönen Skulpturen ausstatten, um hier sozusagen mit den anderen großen Museen in London, Paris und Berlin Schritt halten zu können. Er hat dann Otto Wendorf beauftragt, die Grabungen erstmals zu leiten und er ist auch der erste Direktor eben des Österreichischen Archäologischen Instituts. Heute ist Ephesos, das wissen vielleicht die wenigsten, das größte Wissenschaftsunternehmen Österreichs im Ausland und zugleich eine der größten Ausgrabungen der Welt. Ja, ich habe bereits erwähnt, Friedhöfe liegen grundsätzlich außerhalb der Städte. Hier am Stadtplan von Ephesos können Sie erkennen, dass es um die Stadtmauern herum in blau markiert große Flächen gibt, die als Friedhofsareale genutzt wurden. Sie sehen allerdings auch hier ein paar rot markierte Punkte im Stadtinneren. Das sind ebenfalls Bestattungsplätze, denn von jeder Regel gibt es natürlich eine Ausnahme. Es gibt sogenannte Ehrengräber für hochverdiente Bürger, die durften auf Stadtratsbeschluss innerhalb der Städte bestattet werden. Das wohl bekannteste Ehrengrab innerhalb der Stadt, das kennt jeder, der Ephesos schon einmal besucht hat, ist in der Celsus-Bibliothek zu finden, die ja nichts anderes ist als die Grabstätte von Celsus, der es bis in den römischen Senat geschafft hat und einer der verdientesten Bürger Ephesos war. Und er wurde dann in der von ihm selbst gestifteten Bibliothek bestattet. Sie sehen hier vielleicht ganz gut, wie die Celsus-Bibliothek nach der Freilegung ausgesehen hat auf dem Schwarz-Weiß-Bild und nach der Wiederrichtung der Fassade 1978. Das rechte Bild zeigt den Sarkophag des Celsus, wo er tatsächlich auch heute noch immer drinnen liegt. Die Konstruktion unter dem Boden der Bibliothek ist so eng gestaltet, dass es bis heute kein Grabräuber geschafft hat, den Sarkophagkasten zu öffnen und rauszuholen. Wir sind da mit einer Kamera mal reingefahren und haben das feststellen können, dass er tatsächlich immer noch dort liegt. Also Sie haben gehört, Friedhöfe grundsätzlich außerhalb der Städte, Ausnahme sind die Ehrengräber. Und es gibt eine kleine Änderung in der Spätantike, wenn es dann erlaubt ist, um Kirchen und sogar in Kirchen zu bestatten. Es entwickeln sich dann um die Kirchen, unabhängig davon, ob sie innerhalb oder außerhalb einer Stadt liegen, Friedhofsareale. Ich zeige Ihnen hier zwei Kirchen von Ephesos, die sehr bekannt sind, das Siebenschläfer-Zymeterium und eben die Marienkirche, die im Rahmen des dritten ökumenischen Konzils 31 nach Christus errichtet wurde. Gut, wir wenden uns aber jetzt den Bestattungsplätzen der unter Anführungszeichen normalen Ephesier zu und wandern in die Hafennekropole. Die Hafennekropole, die Sie auf diesem Bild sehen können, ist eben rosa markiert. Sie sehen, sie ist außerhalb der Stadtmauern gelegen und sie liegt an diesem künstlichen Kanal, also zu beiden Seiten eines Kanals, der das Meer mit dem Hafenbecken verbunden hat. Das Bild, das Sie unten sehen, diese Panoramaaufnahme, zeigt Ihnen wieder das antike Hafenbecken, das auch heute noch mit Wasser gefüllt ist. Und ganz links unten im Eck sehen Sie hier schon kleine Flächen, die sozusagen unsere Grabungsflächen markieren würden. Der Grund, warum wir dort arbeiten, ist eigentlich eine Notwehrmaßnahme, denn in diesem Areal hat es in den letzten Jahren enorm viele Raubgrabungen gegeben, auf die wir reagieren mussten. Ich zeige Ihnen hier nur zwei Beispiele. Einerseits hier einen Sarkophagkasten, bei dem man die Vorderseite mit einem Winkelschleifer abgeschnitten hat. Die Vorderseite war anzunehmenderweise schön ausgearbeitet. Wir haben dann, wie wir den Sarkophag, wie wir diese Situation dann noch zu klären versuchten, haben wir eine Grabung angelegt, haben dann dort auch teilweise noch Werkzeuge der Raubgräber gefunden. Und das ist für uns eine eigentlich große Katastrophe, weil es abgesehen von dem zerstörten Sarkophag sind, dort ist der gesamte archäologische Befund für uns dort zerstört und wir können im Grunde keine Rückschlüsse mehr ziehen auf, wie alt war das Grab, wie lang war es in Nutzung und so weiter und so fort. Ein weiterer sehr schöner Sarkophag, den Sie hier links oben sehen, den haben wir 2005 freigelegt. Der war schon im Internet zum Verkauf angeboten. Wir sind den Raubgräbern da aber zuvorgekommen und wann immer wir dann dort sogenannte Notgrabungen, Rettungsgrabungen durchführen, unabhängig davon, ob es eben so schöne Sarkophage sind wie der auf der linken Seite oder eben ganz roh belassen auf der rechten Seite, wir bergen sie dann und bringen sie in das lokale Museum in Seldschuk. Die Raubgräber haben es sozusagen auf zwei Dinge abgesehen. Einerseits die Sarkophagkästen, die sehr viel wert sind und dann natürlich auch jeden Raubgräber interessant, Grabbeigaben. Am besten natürlich aus Gold. Diese Grabbegaben, die Sie hier sehen, sind wieder aus diesem Grab, das ich Ihnen auf der ersten Folie gezeigt habe, mit diesen vielen Skeletten. Sie sehen hier Fingerringe, Ohrringe, Anhänger, Armreifen. Vielleicht besonders schön der Goldring oben in der Mitte mit einem Stein aus Achat, mit einer Gemme, wo Sie vielleicht noch Artemis, eine Artemis-Statue ganz gut erkennen können. Mit solchen Problemen sind wir dort konfrontiert. Wir haben uns dann entschlossen, dass wir im Jahr 2008 mit einer systematischen Erforschung dieser Nekropole beginnen und wollen sozusagen den Raubgräbern von nun an einen Schritt voraus sein. Wenn man so eine systematische Erforschung beginnt, dann muss man zunächst einmal ein paar wissenschaftliche Fragestellungen formulieren. In der Projektkonzipierung. Und Fragestellungen wären beispielsweise, wie groß ist überhaupt diese Nekropole? Also Nekropole ist ja das Äquivalent für Friedhof, die Totenstadt. Wir wissen mittlerweile, dass dieser Friedhof eine Größe von zumindest 220.000 Quadratmetern hat. Das ist viel. Andererseits auch wieder, wenn man es vergleicht mit dem Zentralfriedhof in Wien, wäre es etwa ein Zehntel. Der Zentralfriedhof in Wien ist allerdings einer der allergrößten Friedhöfe, innerstädtischen Friedhöfe der Welt. Dennoch ein wirklich gewaltiges Areal. Dann beschäftigt uns wir mit Dingen wie der Struktur, dem Aufbau, dem Aussehen und der Organisation der Nekropole. Dabei ist zu bemerken, dass ein Friedhof der Antike im Grunde sehr ähnlich wie ein Friedhof von heute funktioniert. Sie müssen sich das so vorstellen, dass es wie auf einem heutigen Friedhof natürlich nicht nur Gräber gibt, sondern natürlich auch Steinmetze, Läden, Lagerräume, Plätze für Feiern und ein komplexes Wegesystem und vieles mehr. Das heißt, das ist nicht nur Grab an Grab, sondern durchaus ein sehr aufwendiges, infrastrukturell ausgestattetes Ensemble. Wichtig für jeden Archäologen sind Fragen zur Chronologie. Gibt es dort im Areal eine Vornutzung? Wann wurde die Nekropole überhaupt angelegt? Wie lange ist sie in Nutzung? Warum wird sie aufgelassen? Gibt es vielleicht eine Nachnutzung? In der Nekropole, in der wir hier forschen, wissen wir jetzt, dass sie im 2. Jahrhundert nach Christus angelegt wurde und bis ans Ende des 5. Jahrhunderts genutzt wurde. Man gibt sie dann auf, weil die Eingänge der Gräber teilweise schon unter Meeresspiegel liegen. Also wenn wir dort arbeiten, sind wir oft bis zu einem Meter unter Meeresspiegel. Und aufgrund eines Ansteigens des Grundwasserspiegels sind diese ganzen Gräber dann im Wasser gestanden. Man hat sich dann entschlossen, diesen Friedhof aufzugeben. Wichtig für uns natürlich auch Fragen zu Bestattungssitten und Riten im Spannungsfeld zwischen Heidentum und Christentum. Ich habe gerade erwähnt, der Friedhof ist vom 2. bis 5. Jahrhundert in Nutzung. Das ist genau die Zeit, in der wir den Religionswechsel von Heidentum zu Christentum haben. Am Anfang freiwillig, dann mit staatlicher Gewalt. Ab 391 nach Christus ist das Christentum Staatsreligion. Und in diesem Grab, das ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, haben wir da auch schon wirklich Spannendes entdecken können. Wir sind bis jetzt immer davon ausgegangen, dass christliche Bestattungen, wenn in einem Grab nachbestattet wird, dass man die heidnischen Bestattungen herausnimmt. Tatsächlich ist es so, dass wenn ein Familienverband existiert, die Familie hier mehr zählt als die Religionszugehörigkeit und sie haben dann wirklich die untersten, ältesten Bestattungen sind noch Heiden, die glauben an die olympischen Götter und die ältesten, obersten Bestattungen, die jüngsten, obersten Bestattungen sind dann schon Christen. Das heißt, man legt sich dann quasi einfach übereinander und es zählt hier sozusagen der Familienverband mehr als die religiöse Zugehörigkeit. Ja. Und wann immer man in einem Friedhof arbeitet, beschäftigt man sich natürlich auch mit sozialhistorischen Aspekten, eben Aussagen zu Familienverbänden, Sozialstruktur der Stadt und hierarchische Differenzierungen. Wie können wir diese Fragen beantworten? Mit einem Methodenmix. Archäologie besteht nämlich nicht mehr nur aus Ausgrabungen. Am Beginn der Ausgrabung steht einmal eine geophysikalische Prospektion mit Geomagnetik und Georadar. Man schaut einmal in den Boden hinein, was man schon von vornherein sieht. Mit Magnetik kommt man ungefähr 1,5 Meter in die Erde rein, mit Radar ungefähr 7 Meter. Da sieht man schon ganz gut einmal die Mauerstrukturen und man gräbt dann sozusagen nicht einfach ins Blaue hinein. Zusätzlich führen wir geoarchäologische Bohrungen durch. Sie sehen hier unten, also links oben das Bohrgestänge, das mit einer Maschine hineingetrieben wird und wir kommen da bis zu 15 Meter in den Boden hinein. Die Bohrkerne sind ungefähr so dick und man hat dann schon eine ganz gute Schichtenabfolge.
In welcher Tiefe sind die Gräber so gesehen?
Ich gehe kurz zurück. Moment. Die Gräber sind beginnen unmittelbar unter der Erdoberfläche, also etwa 30 cm unter der Erdoberfläche, und die Böden der Gräber werden ungefähr 1,5 Meter unter der Erdoberfläche. Sagen wir treffen als erstes auf die Dächer sozusagen. Aber man muss nicht viel wegnehmen und man stoßt sofort auf die Gräber. Mhm. Dann machen wir natürlich Oberflächenservice mit der Hilfe von GPS. Es gibt ja viele Dinge, die auch schon oberflächlich sichtbar sind, da muss man gar nicht graben, wie etwa hier auf dem Hang, den ich Ihnen hier am oberen Bild zeige. Hier haben sich Grabhäuser auch so schon oberflächlich erhalten. Diese Dinge werden von uns natürlich ebenfalls dokumentiert. Teilweise sind solche Areale auch schwer zu erreichen. Da haben wir letztes Jahr einen Bootsverkehr einrichten müssen. Das war ganz lustig, ist auch oft das eine oder andere einer über Bord gegangen. Da wird man darauf rüberkommen können. Und dann natürlich zu guter Letzt, und das kommen wir natürlich nach wie vor nicht herum, das sind die Ausgrabungen. Aber die werden nur noch punktuell durchgeführt. Ausgrabung ist das aufwendigste, zeitaufwendigste und teuerste. Und dadurch graben wir nur noch an ausgewählten Stellen. Also so ein Friedhof wird nicht komplett ausgegraben, sondern nur an ausgewählten Stellen, wo wir spezielle Fragen zu dem Befund haben. Eben wenn wir zum Beispiel wissen wollen, die Datierungen etc. Und so würde das aussehen. Sie sehen eine große Fläche, alles ist Friedhof, aber nur in einem Bereich hier haben wir gegraben. Was natürlich bei Grabungen im rauskommt, sind Funde. Und das Fundmaterial wird natürlich dann auch vollständig analysiert. Hier sehen Sie eben so dieses Grabhaus, das ich Ihnen auf dem ersten Bild gezeigt habe, das wäre ungefähr 5 mal 3 Meter groß, hat 5 Gräber, also wir haben ein Grabhaus, und in dem Grabhaus sind 5 Bestattungsplätze, und hier sehen Sie dann die jeweiligen Bestattungen. Was würden Sie schätzen, wie viele Bestattungen haben wir in dem Grab links unten? Wie viele Individuen sind das? Irgendeine Zahl? 115, habe ich gehört. 55 sind es. Das Grab ist ungefähr 80 cm hoch, muss ich dazu sagen. Und die Belegung ist ungefähr 300 Jahre lang. Man bestattet immer wieder übereinander. Wenn Sie hier dieses qualvolle Schreien der Köpfe sehen, dann ist das nicht, weil diese Menschen an einem fürchterlichen Tod gestorben sind, sondern das ist etwas, was uns auch an leider passieren wird, es sei denn, es lässt sich jemand dran bestatten. Es wird uns alle einmal buchstäblich die Kinnlade runterfallen. Das Unterkiefer, weil das löst sich dann nicht als erstes. Und darum schreien die nicht. Das erste ist sozusagen, das Unterkiefer fällt runter und als nächstes rollt der Kopf zur Seite. Ja. Bei vielen Dingen, die wir im archäologischen Befund wahrnehmen, fällt uns die Interpretation allerdings auch schwer. Besonders schwer wird es, wenn wir versuchen, von einer Grabbeigabe, so wie Sie sie links sehen, auf den sozialen Status oder die ethnische Zugehörigkeit des Bestatteten zu schließen. Denn was ist denn eine Grabbeigabe in Wirklichkeit? Ist es ein Objekt, das der Verstorbene zu Lebzeiten besaß und dann von einem Trauernden mitgegeben wird? Oder ist es aber ein Objekt, das im Eigentum des Trauernden steht und dem Toten als besonderes Geschenk mitgegeben wird? Das führt zu einer völlig anderen Interpretation, wodurch die Anzahl und Qualität der Funde noch lange keine Auskunft beispielsweise über das Vermögen eines Toten gibt. Also das ist ein ganz problematischer Fund, die Grabbeigabe. Übrigens auch sehr problematisch, das haben wir hier nicht in Ephesus so extrem, weil wir wenig Militärpräsenz haben. Das ist, wenn man Waffen in einem Grab findet. Gibt es übrigens in Österreich oft in Gräberfeldern. Was heißt das jetzt? Welche Ethnie ist das? Sind das die Waffen von denen, die ich besiegt habe vielleicht? Oder ist das meine eigene Rüstung? Völlig andere Aussage. Das muss man dann immer bedenken. Vieles ist, wie gesagt, auch oberflächlich sichtbar. Ich zeige Ihnen hier nur ein Geländemodell mit Grabhäusern, die wir sozusagen oberflächlich aufnehmen, weil man sie oberflächlich schon sieht. Das würde so ausschauen, Grabhäuser, die sich am Hang befinden, die teilweise eben durch die Erosion schon durch den freigelegt sind, teilweise in einem sehr schlechten Zustand sind. Sie sehen, diese Grabhäuser ähneln sich alle sehr. Sie sind ungefähr 3 mal 5 Meter groß. besitzen Nischen an den Wänden. Man muss davon ausgehen, dass in so einem Traubers eben 3 bis 5 Bestattungsplätze sind, eben an der Stirnseite beispielsweise einer und dann an den Langseiten je 2. So muss man sich eben so ein Grabhaus vorstellen. Wir haben auch festgestellt, dass Grabhäuser ganz offensichtlich auch von Bauträgern errichtet wurden. Das heißt, es gibt hier eine ganze Industrie, die auch Gräber richtet, also eine ganze Reihe, und der verkauft dann sozusagen die Gräber. Den besten Preis kann man natürlich für eine gute Lage erzielen. Besonders teuer wird, wenn man eine Lage in der Nähe eines Märtyrers bekommt, dann in christlicher Zeit. Aber prinzipiell gibt es hier wirklich auch eine Industrie, die hinter der Richtung von Grabhäusern steht.
Darf ich da kurz dazwischen fragen, woher haben Sie diese Information?
Das wissen wir deswegen, weil es teilweise bis zu 15, 20 Grabhäuser gibt, die in einem Mauerverband errichtet sind, also in einem Bauvorgang. Und teilweise sind Grabhäuser auch leer. Das heißt, die wurden offenbar dann nicht verkauft, wurden nicht für Bestattungen genutzt. Aber es wurden hier offensichtlich eine große Anzahl von Grabhäusern in einem Schwung errichtet. Und das würde keinen, es gibt keinen anderen Sinn als so eine Erklärung dafür. Und die Tatsache, dass Gräber teuer sind, wenn man in der Nähe eines Märtyrers liegt, das wissen wir sehr gut aus den Katakomben. Da ist es auch nicht anders. Da macht ein Bauträger, unter Anführungszeichen, ein moderner Begriff, schlägt eine Wand aus in einer Katakombe, legt dort 8 Bestattungsplätze an, die verkauft er dann. Und da haben wir wirklich auch die Schriftquellen dafür. Wenn man sozusagen bei einer sehr hochverehrten Person in der Nähe liegt, wird es tendenziell teurer. Hier noch ein weiteres Beispiel von ein paar Grabhäusern. Jetzt kommen wir allerdings dann gleich zu einer kleinen Schwierigkeit, einen Themenkreis, den ich eben noch anschneiden möchte. Wenn jetzt diese Grabhäuser alle so ähnlich aussehen, ja, von außen sind die wirklich ganz gleich. Und wenn jetzt sozusagen jemand auch noch so einen schönen Sarkophag hat und noch so reiche Grabbegaben, die sieht ja keiner. Die sind in einem verschlossenen Grabhaus. Das heißt, wenn ich jetzt als Spaziergänger durch diesen Friedhof gehe, kann ich im Grunde gar nicht erkennen, ob das jetzt eine Person von Rang und Namen war oder ob es eine besondere Persönlichkeit zu Lebzeiten gewesen ist. Nur diese hierarchischen Differenzierungen, die hat es natürlich in der Antike genauso gegeben. Und wir gehen davon aus, dass diese Differenzierung, wenn man zeigen will, wer war ich denn eigentlich, sich viel eher am Begräbnis selbst orientiert. Das heißt, es geht vielmehr darum, wie aufwendig war das Begräbnis, wie viele Leute waren dabei, wie pompös war der Leichenzug, wie beeindruckend waren die Leichenreden. An das hat man sich offenbar länger erinnert als an einen, sagen wir, profanen Grabbau. Und wenn man es mit der heutigen Zeit vergleicht, so ist es ja gar nicht recht viel anders. Man redet im Grunde ja auch eher darum, wie viele Leute bei einem Begräbnis denn gewesen sind und wie weit sie gereist sind, um dorthin zu kommen, und es geht weniger um das Aussehen eines Grabsteins. Ja, innerhalb dieser Gräber gibt es viele Inschriften natürlich, und die erleichtern uns dann sozusagen die Auseinandersetzung mit den Grabherren als solchen. Es gibt neben den ganz banalen Formeln, wo eben draufsteht, wer diese Person ist, die in dem Grab liegt, dann manchmal auch Wünsche, die man ihnen in so einem Grabhaus niederschreibt. Eine sehr wunderbare Sache haben wir da im letzten Sommer gefunden. Das Bild links oben, da sehen Sie ein Grabhaus mit 3 Nischen an der Stirnseite. An den Flanken kann man noch grob erkennen, links ein rot aufgemaltes lateinisches Kreuz. Insgesamt waren das 4 Stück, die antithetisch angebracht waren. Und wenn man an die Stirnseite im Detail schaut, dann würde man eine mit roter Farbe aufgemalte Inschrift erkennen. Und wir haben hier ein Zitat aus dem Psalm 90 letztes Jahr gefunden, mit dem Satz, wer auf die Hilfe des Allerhöchsten baut, wird im Schutz des Himmels Gottes wohnen. Das war ein sehr schöner Fund für uns. Es gibt allerdings nicht nur Wünsche auf Gräbern, sondern die Griechen wie auch Römer hatten eine sehr ausgeprägtes Faible für Überregulierungen und für Gesetzestexte. Daher schreiben sie auf die Gräber auch gleich praktischerweise alles drauf, was verboten und nicht verboten ist. Es geht um den strafrechtlichen Tatbestand des Grabfrevels. Vorweg, wenn man etwas so genau reglementiert, dann hat das meistens einen Grund. Es hat wahrscheinlich sehr viele Probleme auch gegeben. Es gibt da zum Beispiel Veräußerungsverbote. Die stehen draußen, also da sind dann Tafeln, die sind am Grabhaus angebracht. Da steht genau drauf, was man machen darf. Verbot der Bestattung eines Nichtberechtigten, davor hat man große Angst gehabt. Verbot, einen Leichnam zu entfernen, das war offenbar nicht selbstverständlich. Verbot, das Grab zu öffnen. Verbot der Beseitigung, Veränderung oder Zerstörung des Grabes. Verbot der Entfernung der Inschrift. Und Verbot, gegen die Bestimmungen der Grabinschrift zu verstoßen. Für den Fall, dass der Grabschutz durch Rechtssystem nicht ausreicht, hat man eine sehr praktische Lösung noch gefunden. Man hat dann noch reichlich Flüche angebracht, was einer Person passieren wird, die gegen diese Verbote verstößt. Ja, ich bin im Grunde am Ende meines kurzen Vortrags angekommen. Ich sage mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich auf ein paar spannende Fragen und eine Diskussion.
Gut, wir haben ein Mikrofon fürs Publikum. Gibt es schon erste Fragen? Ich schaue gleich einmal in die Runde. Ich glaube, wir können... Ja, bitte.
Nach welchen Kriterien suchen Sie, also graben Sie aus? Sie sagen, Sie graben nur sehr spontan und sehr wenige Gräber. Und was sind die Kriterien dafür?
Die Kriterien werden durch sozusagen Beobachtungen gelegt, die wir im Vorfeld machen. Die basieren einerseits auf eben den geophysikalischen Untersuchungen, wo wir eben schon im Vorfeld feststellen wollen, was sich überhaupt unter der Erde befindet. Wenn wir da interessante, meistens interessieren uns dann die Anomalien, weil das Normale, das können wir relativ schnell durch Vergleiche an anderen Orten einordnen. Da versuchen wir dann durch eine ganz gezielte Grabung nachzuschauen, was ist das überhaupt und wie sollen wir das einordnen. Im Idealfall würden wir natürlich möglichst viele Gräber freilegen, denn wie es ja in der Wissenschaft, in jeder Wissenschaft ist, je größer das Sample, desto genauer die Aussage. Wenn Sie eine medizinische Versuchsreihe machen, je mehr Probanden Sie haben, desto genauer wird das Ergebnis sein. Nur ist das natürlich alles mit einem enormen Aufwand verbunden und darum schauen wir wirklich nur ganz punktuell. Das heißt, wir haben zunächst eine wissenschaftliche Fragestellung und versuchen dann durch eine punktuelle Grabung diese Frage zu klären.
Aber das heißt, Sie gehen davon aus, dass sozusagen einmal der Friedhof in Ephesus so angelegt ist, wie Friedhöfe in dieser Zeit angelegt wurden, also
genau.
Vom ganzen System, von dem gehen Sie aus. Und dann stellen Sie Ihre konkrete Frage,
genau,
die Sie aus der Kenntnis der speziellen Geschichte von Ephesus oder der speziellen genau. Fragestellung der Lage dieses Friedhofes und so weiter.
Genau, ich meine, diese Anomalie wäre zum Beispiel Größe, Form, exakt, genau darum geht's. Ja, wir haben zum Beispiel uns für nächstes Jahr vorgenommen, ich habe gesagt, die Grabhäuser sind plus minus alle gleich groß. Wir haben allerdings jetzt eine Struktur gefunden, die ist 10-mal so groß. Es wissen wir nicht genau, was sie ist. Wir können eine Vermutung anstellen, das ist vielleicht ein Grabverein, das gibt es in der Antike sehr oft, dass man sich zu einem Grabverein zusammenschließt. Das hat den Vorteil, dass man die Garantie hat, dass sich nachher auch noch einer um mich kümmert, wenn ich einmal verstorben bin. Und das könnte eben so etwas sein. So etwas wurde noch nicht oft ausgegraben. Um so etwas werden wir uns
dann
wieder
gefunden. Wie haben Sie den gefunden, den Grabverein?
Aufgrund eben dieser Messungen mit Georadar.
Okay, ja. Da haben Sie einfach gesehen, da ist jetzt, wird
genau.
Durch eine, was ist das, Wärmebild? Oder was?
Es ist, ich habe die Bilder ja kurz gezeigt, die da angezeigt werden. Es ist so, zunächst geht man mit Magnetik drüber und mit Radar kann man es dann noch viel genauer machen und da werden dann sozusagen, es entsteht ein Bild, das übrigens wiederum Anomalien anzeigt im Befund und das gibt uns dann die Mauern an. Da möchte ich übrigens dazu sagen, diese Forschungen macht für uns die ZAMPG. Kennt einer die Abkürzung? Jeder sieht die 7-mal die Woche wahrscheinlich. Die macht nämlich auch das Wetter in der Zeit im Bild. Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Und die auch das Wetter sozusagen für die Zeit im Bild machen. Und die machen auch solche geophysikalischen Untersuchungen.
Mhm. Mich würde interessieren, wir haben jetzt nur Erdbestattungen gesehen.
Ja.
Ist das typisch oder warum hat man in so einer heißen Gegend keine Feuerbestattung?
Ephesus ist eine griechische Stadt. Es ist eine griechische Gründung, wird um 1000 vor Christus gegründet. Ephesus wird zwar im Zuge der pergamenischen Schenkung 133 Teil des Imperium Romanums, bleibt aber immer griechisch. Hat
große Autonomierechte, wie es im Römischen Reich allgemein war, solange man Steuern bezahlt hat, war es den Römern ziemlich egal, was die in ihren Städten gemacht haben. Man schreibt auch Griechisch bis zum Ende der Antike, man spricht Griechisch, also das ist eine griechische Stadt. Und für die Griechen war immer die vorwiegende Bestattungsform die Körperbestattung. Ja. Die Brandbestattung ist was typisch Römisches.
Und das hatte das, nie hatte das religiöse Gründe oder warum gab es die Erdbestattung?
Die Erdbestattung, es hat natürlich religiöse Gründe. Die Brandbestattung ist aus einer etruskischen Tradition auf die Römer übergegangen. Die Römer ändern dann aber auch im 1., 2. Jahrhundert nach Christus auf Körperbestattung. Das heißt, in den nachchristlichen Jahrhunderten, dann auch vor allem gefördert durch das Christentum, geht man massiv zur Körperbestattung über, aber in den griechischen Städten ist die Körperbestattung immer die vorwiegende Bestattung. Also in Ephesus haben wir 95%.
Ein Glücksfall für die Archäologen, oder?
Genau, ja.
Bei der Feuerbestattung wird man sich schwer tun. Ja, bitte.
Sie haben das Grab gezeigt mit den 55 Skeletten.
Ja.
Wie habt ihr festgestellt, dass die unteren mehr dem heidnischen Glauben angehört haben und die oberen mehr dem christlichen Glauben? Weil Sie gesagt haben, die Familienzugehörigkeit war wichtiger als die Glaubenszugehörigkeit.
Genau, berechtigte Frage. Das wissen wir, also die Familie, zunächst die Familienzugehörigkeit wissen wir aufgrund von DNA-Analysen. Das heißt, man kann dann ganz klar feststellen, ob wir hier einen Familienverband haben oder nicht, Punkt 1. Und dann hängt das von den Grabbegaben ab. Die untersten, also diese ganzen Goldsachen, die Sie da gesehen haben zum Beispiel, mit den Ringen und mit wo noch Artemis drauf ist und so weiter, das sind eindeutig heidnische Symbole. Und am Schluss haben Sie schon die Kreuze, die mitgegeben werden. Und alles in einem Grab. Was zum Beispiel... Ich zeige Ihnen dieses Bild, das ist vielleicht unspektakulär, nichts dazu gesagt, aber doch, das kommt sicher noch, dass man sagen kann. Diesen Becher, diesen Topf und diese Lampe, was würden Sie sagen, christlich oder heidnisch? Es ist heidnisch. Die Heiden, also wenn ich von Heiden rede, meine ich übrigens immer die Anhänger der olympischen Götter, damit das geklärt ist. Die brauchen am Anfang nur eine kleine Mahlzeit, ein bisschen was zum Trinken, weil die haben noch einen Weg zu bestreiten. Die müssen erst den Styx erreichen, müssen mit dem Charon hinüberfahren in den Hades. Darum gibt man ihnen Essen und Trinken mit. Das machen die Christen natürlich nicht mehr. Ganz generell ist zu sagen, dass Grabbegaben bei den Christen dann schon ganz wenig werden, ja, weil wir sozusagen ja das in der Nachwelt dann nicht mehr brauchen. Einem Heiden gibt man natürlich schon tüchtig mit, der kann das vielleicht noch gebrauchen. Man findet übrigens auch klassisch die Münze im Kopf, die für den Fährmann gedacht ist.
Mhm. Haben Sie Speisereste gefunden, die identifizierbar sind?
In diesem Befund nicht, aber in einem anderen Grab. Also man findet durchaus auch immer Speisereste.
Was ist das zum Beispiel?
Man gibt zum Beispiel sehr gerne mal Öl mit, also Olivenöl und Wein natürlich und ansonsten würde man Fleisch mitgeben.
Mhm. Gibt es da Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Was
überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich gehe vielleicht noch einmal zurück, weil das vielleicht ganz interessant ist. Sie sehen vielleicht auch eines, es gibt ja oft die Diskussion, wo ist der Kopf? Schaut der nach Osten, schaut der nach Westen? Es gibt überhaupt keine Regel, kann ich vorwegnehmen. Es gibt auch keine Trennung von Mann, Frau, Kind in einem Grab. Es gibt hier sozusagen kein System. Was Sie vielleicht noch interessieren könnte, ist, wie alt sind die Herren in diesem Grab überhaupt geworden? Das rechnet man natürlich auch aus. Man muss natürlich aufpassen. Man darf aufgrund eines Grabes dann nicht gleich Rückschlüsse auf die ganze ephesische Bevölkerung machen, weil man sich da, weil das Sample also zu gering ist. Aber in diesem Grab hätten wir eine Lebenserwartung von 42 Jahren. Es gibt durchaus auch Individuen, die Anfang 60 werden. Aber gedrückt wird das Ganze einerseits durch eine hohe Kindersterblichkeit und eine sehr hohe Sterblichkeit von subadulten Frauen bei der ersten Geburt mit 16, 17. Also da sterben in der Antike wirklich noch viele, viele junge Frauen. Also man wird sehr bald Mutter und da haben wir eine sehr hohe Todesquote. Wenn man die erste Geburt überlebt, hat man schon wieder eine sehr gute Chance, dass man verhältnismäßig älter wird. Kindersterblichkeit enorm. Es gibt Berechnungen aufgrund von Papyri, das sind auf Papyrus dargelegte Inschriften, die man vor allem in Ägypten findet, dass für den Erhalt der, Bevölkerungszahl im Römischen Reich eine Frau im Schnitt 6 Kinder zur Welt bringen muss. Dann haben wir noch kein Bevölkerungswachstum bei 6 Kindern. Sie muss sie auf die Welt bringen, weil von den 6 sterben sicher 4, bis sie sozusagen in ein Alter kommen, dass sie dann auch ein Erwachsenenalter erreichen.
Okay, bitte. Ich habe noch eine kleine Zusatzfrage. Aus welchem Material waren die Kreuze in den Gräbern?
Die Kreuze sind grundsätzlich aus Metall, aus den unterschiedlichsten Metallen. Die können sein aus Bronze, also vorwiegend Bronze, kann man sagen, ja. Könnten auch aus Gold sein, also ich habe noch kein Goldkreuz leider gefunden.
Eine kurze Nachfrage, wie wurden die Leichname bestattet? Waren die in Särgen oder in Säcken oder wie?
Die Leichname waren in ein Tuch gewickelt. Man muss sich das so vorstellen, nach dem Tod wird ein Grieche zunächst einmal aufgebahrt, er wird davor mit Ölen eingeschmiert, also er wird in einem idealisierten Zustand gezeigt. Also man versucht, den Verstorbenen möglichst lange noch idealisiert auf einer Bahre im Haus selbst aufzubahren. Er wird dann auch besucht, das dauert ungefähr bis zu 3 Tagen. Und nach 3 Tagen wird er dann eben in ein Tuch gewickelt, also man ist dann wirklich abgeschlossen in einem Tuch und dann auf einer Bahre durch die Stadt mit einem Leichenzug zum Friedhof transportiert. Da zeigt man dann, wer man war, entweder mit wirklich einem großen pompösen Zug oder eher bescheiden. Man kommt dann am Grab an, es werden dort Leichenreden gesprochen, es ist sehr vieles ähnlich zur heutigen Zeit. Es wird dann, kommt dort noch zu Opferhandlungen, und der Tote wird dann in den Sarkophagkasten gelegt. Der Sarkophag wird dann wieder verschlossen, und die Leichenfeier ist dann zunächst einmal zu Ende. Was aber bei Griechen sehr markant ist, man feiert dann schon nach 3 Monaten wieder, 6 Monaten nach einem Jahr und nimmt dann auch immer alle mit, die in seinem Grabhaus bestattet sind. Das Totengedenken ist für einen Griechen die allerhöchste Pflicht. Also ich würde schon sagen, noch deutlich höher als heute. Auch die Erinnerung an einzelne Individuen geht viel weiter zurück. Und die Bestattung als solches ist für einen Griechen das Allerhöchste und eine Nichtbestattung zugleich der allerhöchste Frevel.
Mhm. Sie haben jetzt gesagt, Sarkophagkasten. Heißt das, dass alle, die bestattet wurden, in Steinkästen? Also
ja.
Es gab keine armen Gräber sozusagen für die
sind
sich diese Steinkästen
die sind
nicht
in
leisten konnten?
Und Sie haben ja gesehen, die Kästen können ja durchaus unterschiedlich sein. Sie können wunderbar ausgearbeitet sein oder ganz roh belassen. Manchmal, wie hier in diesem Grabhaus, da sehen Sie zum Beispiel, da ist dieser Kasten eigentlich ja nur links oben das Bild nur aufgemauert. Da haben wir sozusagen die Skelette schon entnommen. Der ist nur aufgemauert und man verkleidet ihn mit Marmorplatten. Das ist sozusagen die Täuschung,
aber
was billiger.
Aber was heißt das für das soziale Gefüge in einer Stadt wie Ephesus? Heißt das, das war eine sehr egalitäre Gesellschaft, wo sich alle auch diese Grabstellen leisten konnten, oder?
Nein, egalitär ist sie nicht. Egalitäre Gesellschaften gibt es kaum, sag ich mal. Nur, wie gesagt, dadurch, dass es unterschiedliche Formen von Grabhäusern und Sarkophagkästen gibt, und zugleich die Bestattung so ein hohes Gut war, da hat man das schon auf die Seite gelegt, dass man sich ein entsprechendes Begräbnis auch leisten konnte. Also, die andere Variante ist, man schließt sich einem Grabverein an.
Dann möchte ich nur gerne wissen, wer durfte in so einer antiken Stadt wohnen? Also gab es da sowas wie ein Bürgerrecht, dass man auch ein bestimmtes Vermögen haben musste, um überhaupt dort
zu wohnen? Das Bürgerrecht ist nicht unbedingt mit Vermögen verbunden. Es gab natürlich, dass in einer Stadt leben sowohl Bürger als auch Sklaven. Wobei es so Sklaverei etwas völlig Übliches ist, wobei das jetzt nicht mit der Sklaverei der Afrikaner in den Vereinigten Staaten zu vergleichen ist. Es ist immer noch Unfreiheit, das ist schon völlig klar, aber man ist hier nicht an Ketten gebunden, man hat zum Beispiel auch ein kleines Gehalt bekommen, man hat ins Bad gehen können, also man hat durchaus gewisse Freiheiten gehabt und es gibt etliche Sklaven, denen dann der unter Anführungszeichen Besitzer am Ende seines Lebens alles vermacht hat, weil er mit dem eigenen Sohn nicht zufrieden war. Das waren teilweise die allerreichsten Epheser, waren teilweise Sklaven und dann auch freigelassene Sklaven. Also deshalb das darf man nicht ganz so sehen, wie das in der modernen Sklaverei. Das heißt, so eine Stadt ist natürlich heterogen, das ist klar. Es gibt, wie in jeder Großstadt, unterschiedlichste Ethnien. Das ganze Reich ist im Grunde repräsentiert in Ephesus. Aber es gibt dann eben auch Konventionen und in den Bestattungen zeichnen sich doch viele Konventionen auch ab.
Wo wurden die Sklaven bestattet?
Auch in diesen Friedhöfen.
Also mit den Familien in den gleichen Gräbern?
Das ist schwierig zu entscheiden, ist aber nicht auszuschließen jetzt einmal, ad hoc. Nur es ist jetzt dann im Befund schwer nachweisbar, ob jetzt jemand ein Bürger oder ein Sklave ist.
Ich hänge noch ein bisschen bei Ihrer Aussage, dass alle in diesen doch sehr aufwendigen Grabstätten, das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass es eine Gesellschaft gegeben hat, wo alle, also wenn ich ein Sklave bin und nur ein Taschengeld habe, so viel Geld kann ich mir gar nicht auf die Seite legen, um mir.
Ja, dafür hat dann schon der Hausherr gesorgt. Also
das war die Pflicht des
Hausherrn. Ja, natürlich. Also es ist hier keiner verscharrt worden, sondern es gibt eben diese Friedhofsareale und ich meine, man muss natürlich sich dann schon immer genau überlegen, in welcher Zeit man ist. Dann am äußersten Ende der Antike gibt es natürlich dann schon auf Bruchzeiten, wo nicht mehr alles so gut funktioniert, aber wenn wir jetzt sozusagen von den Jahrhunderten sprechen, wo so eine Stadt noch wirklich funktioniert, dann kann man davon ausgehen, dass jeder eine adäquate Bestattung erhalten hat. Ja.
Bitte.
Sie haben am Anfang von Ephesus nicht erwähnt. Ephesus hat meiner Meinung nach, wo Sie was, auch eine sehr große Bibliothek.
Ja.
Haben Sie dort auch Unterlagen gefunden, gesichtet, die Sie befähigen, hier genauer zu forschen?
Sie meinen wahrscheinlich die Celsus-Bibliothek. Es ist leider keine einzige Schrift der Celsus-Bibliothek mehr erhalten, da die Bibliothek bei einem Erdbeben eingestürzt und abgebrannt ist. Also, aber es gibt natürlich viele, viele andere Schriftquellen. Wir haben hunderte Inschriften, die in den Stein gemeißelt sind. Und es gibt natürlich Texte von antiken Autoren, die auf Ephesus Bezug nehmen. Ich meine, die vielleicht bedeutendste Stelle ist im Neuen Testament zu finden, ja, wenn wir eben wieder auf Paulus zurückkommen wollen. Es gibt eben sehr viele Berichte zu und über Ephesus.
Mich würde noch interessieren, die durchschnittliche Körperhöhe eines Menschen. Also gibt es da eine statistische Auswertung, um wie viel kleiner waren die als wir Durchschnittsmenschen der heutigen Zeit? Das eine, also wir kennen auch vom Alten Testament die Geschichte von David und Goliath, wo es wirklich auch entsprechend große Menschen gegeben hat. Sind die sozusagen auch in den Gräbern vertreten, so wirklich überdurchschnittlich große Menschen? Das wäre so ein Aspekt meiner Frage. Dann natürlich dieser gesundheitliche Aspekt, den Sie ganz am Anfang angesprochen haben. Gibt es da irgendwie Knochen, die offensichtlich gebrochen sind und wieder eingerichtet wurden und dann verheilt sind? Also gab es eine ärztliche Versorgung unter Anführungszeichen? Dann für mich sehr spannend wäre auch noch die Frage, wie hat die Nahrung ausgesehen? Sieht man in den Knochen irgendwelche Mangelernährungen?
Punkt 1, Körpergröße. Die Körpergröße ist prinzipiell, also es gibt natürlich statistische Auswertungen dazu, man muss aber dann immer auch ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, bei uns haben wir noch ein bisschen zu wenig Skelette, aber es gibt natürlich auch an vielen anderen Orten die Auswertungen dazu. Im Schnitt ist man um 15 cm kleiner als heute. Also der Römer und Grieche ist doch erheblich kleiner als der moderne Mensch. Wir werden ja tendenziell immer größer. Es gibt aber natürlich auch die Ausnahmen, ja, auf die Sie angesprochen haben. Wir haben ein Skelett gefunden von einer Person und die war wahrscheinlich sogar 2 Meter groß. Ja, also es gibt immer wieder, was natürlich dann ein Riesenunterschied ist, wenn ich 1,60 bin und es kommt einer mit 2 Meter daher, ist das ein gewaltiger Unterschied. Aber im Schnitt natürlich deutlich kleiner als heute. Punkt 2, die Krankheiten und die Mangelerscheinungen fallen mir nur als erstes ein, kann man ganz klar nachweisen an den Knochen. Man findet zum Beispiel Erkrankungen wie Rachitis, Vitamin D-Mangel, Skorbut, kann man alles an den Knochen nachweisen und deuten dann schon mal ganz klar auf eine Mangelernährung hin. Wir haben sehr, man erkennt ganz deutlich auch medizinische Eingriffe an den Knochen, wobei man sich das durchaus schmerzhaft teilweise vorstellen muss. Ein Beinbruch ist in der Antike eine lebensgefährliche Verletzung. Sie dürfen nicht vergessen, wenn Sie sich den Oberschenkel bis ins 19. Jahrhundert brechen, dann gibt es noch keine Relaxate, mit dem Sie den Knochen wieder auseinanderziehen können. Das heißt, der heilt immer so zusammen. Immer so. mit fürchterlichen Entzündungen, die dann letal auch sein können. Das heißt, ein Beinbruch ist nicht nur, es ist nur ein Beinbruch, es ist was ganz Schlimmes. Ja. Die wurden natürlich geschient, man geht da zum Barbier, also zum Friseur, der macht dann da eine Schiene, aber die bringt ja nur bedingt was, weil man die Knochen ja gar nicht mehr auseinanderkriegt. Da müsste man einen wirklich von den Kran spannen. Das schafft man mit menschlicher Kraft nicht, einen Knochen wieder auseinanderzubringen. Man erkennt am Knochenmaterial sehr oft Krankheiten, die überwunden wurden. Das ist für uns dann manchmal ein Hinweis dafür, dass jemand vielleicht medizinisch versorgt war. Das sind oft Verletzungen, Kopfverletzungen, der ist entweder abgestürzt oder hat eine Schlägerei gehabt, die verheilt sind, die in irgendeiner Form gepflegt wurden. Ganz schlimm sind natürlich immer Sachen im Zahnbereich, die erkennt man auch sehr gut, also es gibt ganz schlimme Extreme und wo wirklich der Kieferknochen regelrecht schwindet. Aber was eben für uns ganz besonders wichtig ist, sind zwei Aspekte. Stirbt einer an der ersten Krankheit, die er hat, das spricht eigentlich nicht für ihn. Überwindet einer eine schwere Krankheit, dann hat er vielleicht schon medizinische Versorgung gehabt und ist vielleicht auch von seiner hierarchischen Position, von seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit schon wieder ein bisschen woanders. Solche Sachen sind für uns sehr interessant. Und eben, wenn es darum geht, um die Ernährung. Wenn wir wirklich eklatante Mangelerscheinungen haben, wie Vitaminmangel, dann müssen wir davon ausgehen, dass die Ernährung nicht mehr vollwertig war. Man kann es auch an der Knochendichte feststellen. Was wir übrigens auch haben, sind Phänomene, die eigentlich erst für das 20. Jahrhundert im 20. Jahrhundert sehr bekannt sind, aber was man nicht unterschätzen darf, es gibt durchaus auch Tumore in der Antike. Also Krebs ist es nicht etwas, was es erst seit dem frühen 20. Jahrhundert gibt. Wir haben natürlich jede Menge gutartige Tumore, Osteome am Kopf beispielsweise. Das heißt, solche Dinge, die hat es wirklich immer schon gegeben.
Wie stellt man das fest heutzutage?
Man sieht sie wirklich an den Knochen noch, die Osteome beispielsweise. Ja? Ja. Da haben sie dann wirklich so eine Wucherung direkt noch am Kopf.
Die hält sich so lange.
Ja, die hält sich so lange, ja.
Okay.
Die Ernährung, man hat sich hauptsächlich von, mein Fleisch ist nichts Alltägliches, man hat einfache Gemüse, Kohlgemüse, solche Sachen, man hat sich eigentlich sehr verhältnismäßig einseitig ernährt. Ja. Also es ist, man muss wirklich sehr viel ausblenden, was es einfach noch gar nicht gibt in der Antike. Viele Früchte kommen ja wirklich erst dann aus Amerika.
Wir reden jetzt von einem Friedhof, der ungefähr 400 Jahre Bestand hatte, oder?
So 300 Jahre.
300 Jahre in etwa. Was war in Ephesus in diesen 300 Jahren los? Also gab es da irgendwann einmal kriegerische Auseinandersetzungen? Spiegelt sich das irgendwo in einem Friedhof wider, was in 300 Jahren Geschichte passiert?
Ja, es ist so, die Anlage des Friedhofs sozusagen um 200 nach Christus geht einher mit dem Höhepunkt von Ephesus. Das heißt, man hat große neue Friedhofsareale gebraucht, weil wir auch den Bevölkerungspeak haben. Im zweiten Jahrhundert.
Wodurch wurde der ausgelöst? 200 nach Christus?
Im zweiten Jahrhundert nach Christus ist die Blüte der Stadt erreicht. Wir haben unglaubliche Bauaktivität.
Handel vor allem.
Ja, oder? Ja. Hauptsächlich durch Handel. Und wir sind natürlich auch am Ende quasi der Pax Augusta, einer langen Friedensperiode, die Wirtschaft auch ungemein gefördert hat. Also wir haben 150 Jahre de facto Friedenszeit in Ephesus. Und das fördert natürlich gerade die Wirtschaft enorm. Ja. Wir haben dann auch in dieser Zeit den Bevölkerungspeak, brauchen neue Friedhofsareale und da wird die Hafennekropole angelegt, also einen direkten Bezug. Die Aufgabe des Friedhofs wiederum passt auch historisch ganz gut rein, weil wir nämlich dort den Peak schon weit überschritten haben und da den Friedhof relativ leicht aufgeben kann, weil man so große Friedhofsareale dann auch gar nicht mehr braucht, um 400 beispielsweise. Ephesus wird im dritten Jahrhundert, im Jahr 262, durch einen vernichtenden Erdbebenschlag getroffen, der die Stadt fast 100 Jahre zum Erliegen bringt. Und im vierten Jahrhundert geht es weiter mit einer Erdbebenserie. Also es sind vor allem Erdbeben, die Ephesus zusetzen, weniger kriegerische Auseinandersetzungen. Ephesus liegt ja in der Mitte des Reiches. und ist relativ sicher dort. Die Grenzen sind weit weg. Der Limes, der ist hier in Linz oder in Syrien. Man ist in der Mitte des Reiches, darum hat man auch de facto kein Militär in Ephesus, weil es nicht notwendig ist. Bis hier einer bis dorthin kommt, ist es, man hat gerade quasi ein paar Kriegsschiffe stationiert, aber die verwendet man nur gegen die Piraten.
Und diese Erdbeben haben ausgelöst, dass die Leute weggezogen sind, also einfach sich...
Ja, man hat einfach einen enormen Verlust einmal an Menschenleben und in weiterer Folge einen Niedergang der Wirtschaft, und die Stadt hat dann nicht mehr diese Attraktivität. Dazu kommt, dass man sukzessive den Zugang zum Hafen, zum Meer verliert und die Stadt ist eine Handelsstadt. Und wenn dann alles zusammenkommt, sozusagen, man hat eh schon das Erdbebenproblem, die Stadt liegt da nieder und dann kann ich auch das mit dem Hafen, wo ich immer so viel Energie reinstecken muss, das auch nicht mehr richtig machen, dann entsteht ein Prozess, der dann irgendwann einmal nicht mehr aufhaltbar ist. Die Stadt nimmt dann sehr wohl noch einmal einen Aufschwung, vor allem eben durch das Konzil von 431 nach Christus. Also Ephesus ist ein bedeutendes Zentrum auch für die Kirchengeschichte. An diesem Konzil wird Maria als Gottesgebärerin erklärt. Es entwickelt sich dann ein Pilgerzentrum in Ephesus. Die Stadt lebt dann nicht mehr so sehr vom Handel, sondern als Pilgerzentrum, als Städte, wo unter Umständen, ich sage das jetzt mit Fragezeichen, Maria die letzten Jahre ihres Lebens verbracht hat und bestattet wurde, wo Johannes bestattet ist, für den es eine große Basilika gibt und viele andere bedeutende Personen der Christenheit. Und Ephesus entwickelt sich dann von einer Handelsstadt mehr zu einem Pilgerzentrum.
Mhm. War diese Christianisierung ohne Gewalt möglich?
Es ist so, in den ersten, beginnend schon im ersten Jahrhundert, gibt es einen Trend in der griechischen und römischen Welt weg von den olympischen Göttern zu monotheistischen Erlöserreligionen. Das ist einerseits, das ist das Christentum, ja, aber es gibt, hat da auch Parallelprogramme gegeben, wie einen Sol Invictus, einen Mithras, und am Anfang ist das überhaupt noch nicht klar, dass sich das Christentum hier durchsetzen kann. Es gibt auch von Anfang an große Streitereien, also es ist eigentlich eine permanente Kirchenspaltung auf dem ersten Jahrhundert. Am Anfang ist nicht,
man kann sich das auch erst dann als eine reiche, liberale, weltoffene Stadt vorstellen, wenn da auch solche Einflüsse aufgenommen werden.
Ja, mit Rückschlägen. Es gibt natürlich auch Christenverfolgung in Ephesus, unter Decius beispielsweise. Das ist ganz klar, es ist keine geradlinige Entwicklung. Und es ist eben von Anfang an, das ist irrsinnig heterogen. Am Anfang ist es zum Beispiel auch noch für einen jemand, der jetzt Christ wird, ist es noch nicht so klar, dass er kein Jude mehr ist. Der geht am Vormittag in die Synagoge und am Nachmittag in die Kirche. Dann am Anfang ist es nicht klar, ob ein überhaupt nicht geklärt, ob ein Heide überhaupt Christ werden kann oder ob das nicht nur ein Jude darf. Und da gibt es große Differenzen. Ja. Ephesus ist aber dann durch den Besuch des Paulus schon sehr früh im Fokus des Christentums und wird auch sehr gefördert dadurch. Es ist eine stetige Entwicklung, die auch mit Rückschlägen verbunden ist, eben mit Verfolgungsdingen, aber dann ab Konstantin dem Großen in den 30er Jahren des 4. Jahrhunderts setzt sich das Christentum letztlich durch. Er konvertiert ja zum Christentum am Totenbett, Konstantin der Große, und durch das Toleranzedikt ist das Christentum ja dann schon geduldet und ab 391 ist es tatsächlich dann Staatsreligion.
Mhm. Finden sich in den Gräbern auch Spuren jüdischer Religiosität?
Sehr wenig. Das ist auch ein ganz interessantes Phänomen. Ephesus hat auch eine sehr große jüdische Gemeinde gehabt, aber wir können die jüdische Gemeinde kaum fassen im archäologischen Befund. Das hat einen Grund, der jüdische Gebetsraum ist nicht so klar definiert wie eine Kirche. Das heißt, er ist nicht so an eine Architektur gebunden. Das kann ein ganz normales Zimmer in einem Haus sein. Und das können wir dann eigentlich kaum nachweisen.
Und an den Gräbern ist das nicht sichtbar?
Nein, also wenn ich ganz ehrlich bin, haben wir hier, in Wirklichkeit müssten wir für Ephesus irgendwann einmal eine große Synagoge finden, ist bis heute nicht gefunden worden.
Aber es könnte sein, dass irgendwo ein jüdischer Friedhof ist, der nicht in diese Hafennekropole
inkludiert. Der könnte auch dort sein. der könnte genauso gut dort sein. Also das wäre dann wahrscheinlich nicht getrennt. Es wäre in demselben Areal.
Okay. Wie lang hat es insgesamt gedauert, bis das Ephesus also versandet ist? Wie viele Jahrhunderte? Oder bis es dann nicht mehr verwendbar war,
Kanal? Der Hafenkanal wird ungefähr um 200 vor Christus angelegt und er kann, wir wissen es noch nicht ganz genau, er kann ungefähr bis 700 nach erhalten bleiben durch massive Interventionen. Das heißt, dieser Kanal verbindet das Meer ungefähr 900 Jahre. Allerdings das Land selbst, das Meer ist schon wirklich weit weg, den Kanal verlängert man. Und ungefähr ab 700 nach hat man dann keine Verbindung mehr zum Meer. Und es ist aber schon sehr früh so, dass man auch die großen Schiffe nicht mehr in den Hafen reinfahren kann. Das heißt, man hat noch eine Verbindung, man muss dann aber schon an einem Außenhafen umladen, es wird schon irrsinnig unpraktisch und bringt dann auf kleinen Booten die Sachen nach Ephesus rein. Also der Prozess als solches geht relativ schnell, sage ich mal, der Verlandung.
Okay, vielleicht zu dieser Schnittstelle mit dem Islam. Wir haben ja dann um 1000 herum, wenn man es so ein bisschen salopp sagt, die Islamisierung dieser Region. Hatte das auf die Friedhöfe keinerlei Auswirkung? Also die blieben stillgelegt, auch also die Hafennekropole, weil sie unter Wasser oder unter Sand dann in der Folge geraten ist. Aber da sieht man keine Spuren, da gab es keine Grabschändungen, nicht den Versuch, diese heidnischen oder christlichen Friedhöfe zu verändern.
Es ist so, dass der erste wirkliche Kontakt mit den, in dem Fall Arabern, ist um 650 nach Christus. Da stürmt Muawiya durch Kleinasien und kommt auch nach Ephesus, wo er doch auch etliche Zerstörungen anrichtet. Ephesus wird dann verlagert in diesen modernen Ort Seldschuk. Da gibt es einen Hügel, der heißt Ayasuluk, und es verlagert sich alles mehr dorthin, an diesen Ort. Aber es gibt über viele Jahrhunderte dann eine Koexistenz von Muslimen und Christen, die zumindest bis in das 13. Jahrhundert dauert, wo man nebeneinander lebt, mit den üblichen Schwierigkeiten, die zwei Gruppierungen, die nebeneinander leben, einfach haben, aber durchaus gleichberechtigt, und dann dünnt das so aus, also letztlich mit dem Niedergang des Oströmischen Reichs 1453 fällt Konstantinopel, Ephesus ist schon viel früher sozusagen von den Osmanen eingenommen, aber bis ins 13. Jahrhundert haben wir eine Koexistenz, die durchaus als friedlich zu bezeichnen ist. Dann, wenn es sozusagen auch ultimativ keinen Schutz mehr aus Konstantinopel gibt, dann wendet sich das Blatt natürlich endgültig. Wobei natürlich man schon sagen muss, dass es eine griechisch-christliche Bevölkerung an der Westküste der Türkei bis 1922 dann noch gegeben hat.
Es gibt ja de facto bei uns keine christlich-muslimische Gemeinschaftsbestattung, also keine gemeinsamen Friedhöfe. Gab es das in der Zeit in Ephesus?
Die Friedhöfe sind dann schon getrennt, also die Christen werden dann hauptsächlich um Kirchen herum bestattet und eben teilweise auch in den Kirchen, also die Katholiken, die Orthodoxen bestatten ja nicht in der Kirche. Dann muss man dann schon von einer Trennung ausgehen. Ja. Es ist ja zum Beispiel, wir dürften in einem islamischen Friedhof auch keine Ausgrabungen durchführen, weil man ein islamisches Grab nicht mehr öffnen darf.
Also waren die Griechen und die Römer, waren die da toleranter, was Friedhöfe angeht? Ist das ein Spezifikum der monotheistischen Religionen, dass sie dann beginnen, so streng abzutrennen?
Das ist jetzt schwierig zu sagen. Ich meine, diese Abgrenzung
in Ephesus, gut, man kann die Religiosität sieht man nicht in den Knochen, gell?
Genau, die sieht man nicht in den Knochen, aber es ist, es ist eher eine gewachsene Sache. Also es ist nicht eine plötzlich strenge Abgrenzung, sondern es ist immer so, wenn eine Gruppe kleiner wird und die andere größer, dann versucht zumindest zunächst mal die kleinere Gruppe noch deutlicher seine Eigenheiten hervorzuheben, damit sie überleben kann. Mhm. Und das ist auch bei den Christen letztlich so. Also das heißt, ich würde da in keine Richtung...
Aber kann man das für die Antike auch sagen, also für die olympischen Religionen?
Da gibt es zunächst einmal, was die Bestattungen anbelangt, solange es ein Familienverband ist, offenbar keine Probleme. Ja? Aber man darf natürlich nicht vergessen, es ist eben nicht so eine Entwicklung gewesen, die immer nur von Friedfertigkeit und gemeinsamer Toleranz geprägt war. Also die Christen mussten viel bluten und dann, wie das Christentum an dem aufgekommen ist, mussten auch übrig gebliebene Heiden viel bluten. Also das ist schon wechselseitig gewesen. Es war nicht nur ein friedvoller Akt. Es ist dann immer die Frage, wer jetzt am längeren Ast sitzt und schon in der Überzahl ist.
Sie haben gesagt, Ephesus war so 200 nach Christus an einer Hochphase, an der Blüte. Was bedeutet die Blüte einer Kultur und dann auch der Niedergang einer Kultur eigentlich für die Totenkultur?
In der Totenkultur würde...
Also ist eine Hochkultur oder eine Kultur am Zenit ihrer Entwicklung besonders nekrophil, also besonders dem Tod zugewandt, oder versucht sie den Tod besonders vor die Stadtmauern, so könnte man sie auch interpretieren.
Es sind zwei Phänomene erkennbar. Punkt 1, mit dem Niedergang von Ephesus gibt es dann auch eklatant weniger Ehrengräber. Das heißt, es gibt nicht mehr viele, die wirklich die wirtschaftliche Potenz haben, dass sie es so weit schaffen, dass sie überhaupt Ehrenbürger sind, ganz banal gesprochen. Also bei den oberen 10.000 dünnt es mal aus, ja. Bei den normalen Bestattungen ist es so, dass es dann die Tendenz gibt, dass man in einer Spolie bestattet. Das heißt, dass man Sarkophagkästen einfach wieder benutzt. Das heißt, man kauft sich keinen neuen, sondern man schmeißt den Vorgänger raus und schreibt eine neue Inschrift drauf und usurpiert quasi den Sarkophagkasten. Ja, das wäre jetzt zu Blütezeiten auch nicht üblich gewesen.
Zu den Grabinschriften noch einmal. Sie haben zuerst gesagt, da gibt es diese verschiedenen Inschriften. Sind die individualisiert? Also steht da der Name eines einzelnen Menschen drauf oder ist das noch sehr kollektiv gesehen?
Die sind individualisiert. Ich meine, es sind natürlich Formeln. Das geht immer los mit Hesoros Estin und dann im Genitiv, wer der Grabinhaber ist. Aber der Name steht drauf, also der Grabinhaber mit seiner ganzen beruflichen Laufbahn. Das heißt, wenn die Inschrift ganz erhalten ist, dann kann man sehr genau sagen, wer das ist. Und es steht dann auch noch drauf, wer ihm das Grab errichtet hat. Das heißt, es beginnt mit einer Formel, aber es steht dann wirklich ganz genau drauf, wer das ist, wie alt er geworden ist, etc.
Haben Sie da schon Überraschungen erlebt, dass da irgendwas drauf gestanden ist, das wir jetzt nicht kennen oder nicht rechnen würden?
Ich meine, eine Überraschung, das ist eine Folie, die ich noch nicht gezeigt habe, oder die ich Ihnen jetzt noch schnell zeige. Das ist jetzt weniger eine Inschrift, sondern ein... Moment. Und zwar, okay, da hätte ich noch ein paar so Sachen gehabt. Einmal Arthritis, das Osteom, dann hätten wir hier ein gebrochenes Schlüsselbein. Okay, aber hier sehen Sie zum Beispiel einen sehr schönen Sarkophagkasten und in der Mitte des Sarkophags sehen Sie das Porträt des Bestatteten. Auf dem Sarkophag steht selbst auch noch sein Name drauf, ja, aber Sie sehen in der Mitte wirklich das Porträt. Und im Sarkophag selbst haben wir dann auch noch den Kopf des Bestatteten gefunden. Und wenn man das übereinander legt, Sie sehen die erhöhten Backenknochen, also ganz eindeutig, also dieser Kopf ist wirklich diese Person, die da drinnen bestattet wurde, um ungefähr 200 nach Christus.
Und weil Sie jetzt zufällig wahrscheinlich diese Männerporträts zeigen, bezog sich die Individualisierung auf den Pater Familias oder auch auf alle, die dann dazugehört
haben? Es gibt, die Inschriften beziehen sich genauso auf Frauen.
Und auch Kinder und
ja, natürlich, ja, genau, ja, ja.
Also nicht nur das Familien-
Nein, 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 selbstverständlich. Es werden hier auch alle genannt dann.
Also eigentlich eine moderne Kultur?
Also eine moderne Kultur würde ich jetzt mal nicht sagen. Denn wenn ich im Verhältnis 1 zu 10 auch noch Sklaven zu Hause sitzen habe, dann würde ich es nicht unbedingt, auch wenn das ist, würde ich nicht von einer modernen Kultur reden, was das anbelangt.
Okay, gibt es noch Fragen zu diesem?
Ist pro Sarkophag nur einer bestattet?
Oder nein, nein. So wie ich vorhin gezeigt habe, da sind viele, viele Personen drinnen. Die ganze Familie ist da drinnen.
Wie machen Sie das dann mit den Inschriften auf so einem Sarkophag, wenn Sie also die gesamte Geschichte draufschreiben?
Es ist meistens nur vom allerersten, der den Sarkophag sozusagen machen lässt. Ja. Genau. Der, von dem steht dann die Vita drauf. Es sei denn, der Sarkophag wird usurpiert. Man schmeißt die anderen raus, dann schreibt man sich neu drauf.
Aber ansonsten ist nur eine Inschrift.
Es ist tendenziell eine Inschrift dann drauf. Genau.
Können wir noch einmal so einen Blick vielleicht über das Detail machen Und mich würde nur interessieren, die Frage, das ist ja man einerseits hochinteressant, zweitens auch unglaublich aufwendig, drittens stellt man sich die Frage, haben wir jetzt durch diese vielen Gräber und Ausgrabungen außer über die Grabkultur auch etwas erfahren, das uns das Geschichtsbild dieser Zeit überhaupt erhält? Also wie wissenschaftlich relevant sind diese Ausgrabungen, um ein Bild zu bestätigen oder zu vervollständigen über Zeit und Kultur?
Das ist für uns insofern ein wichtiges Projekt, wirklich ein Projekt, aus dem wir sehr viel profitieren können, weil wir gewisse Lebensumstände zu gewissen historischen Zeiten überprüfen wollen. Wir haben ja einerseits eben zum Beispiel historische Quellen, die erzählen uns von einem Erdbeben 262 nach Christus, da ist viel passiert, das finden wir dann teilweise auch im archäologischen Befund, wir finden eingestürzte Häuser etc. Aber dann wollen wir auch wissen, wie ist es dann den Menschen gegangen? Hatten die dann darunter zu leiden? Gibt es da einen Rückgang an Bevölkerung? Das können wir alles in den Gräbern feststellen. Bricht da auch die Landwirtschaft vielleicht zusammen? Und all diese Dinge. Das heißt, vieles, was wir im Detail natürlich schon wissen, können wir dann verifizieren oder falsifizieren aufgrund von Ausgrabungen in Nekropolen.
Was sind da die wichtigsten schriftlichen Quellen, die Sie sozusagen als Gegencheck haben?
Besonders wichtig sind für uns die Inschriften. Also es gibt in Ephesus hunderte Inschriften auf Steinen, Ehreninschriften, wo eben Dinge erzählt werden, die geschehen sind. Es werden teilweise auch Dinge archiviert in Stein, das heißt gewisse historische Daten sogar. Und dann natürlich gibt es literarische Quellen von den berühmten Autoren und Schriftstellern, die auf Ephesus Bezug nehmen, die uns eben Hinweise geben. Zum Beispiel eben sehr häufig eben gerade Erdbeben, wo eben erwähnt wird, es hat in Westkleinasien in diesem Jahr ein schweres Erdbeben gegeben und der Kaiser hat deswegen diese und jene Förderung in die Region geschickt. Und das finden wir eben dann teilweise auch direkt in den Ausgrabungen, weil das dann eben mit dem Fundmaterial, über das wir ja datieren, dann auch sozusagen sehr gut zusammenpasst. Das heißt, wir müssen diese Schriftquellen natürlich sehr, eben deswegen sehr ernst nehmen und bei allen unseren Überlegungen mit einbeziehen.
Die Archäologie stellt man sich ja gemeinhin so als die mit dem Schaufel und dem Besel vor. Um all diese Erkenntnisse, von denen wir heute gehört haben, zu bekommen, braucht es da ja ein Zusammenwirken verschiedener moderner Wissenschaften. Wir haben diese ganzen Geowissenschaften schon gehört. Welche Wissenschaftler befinden sich de facto auf so einer Nekropole, um die Befunde abzustimmen und gemeinsam zu entwickeln?
Ja, also wir haben einerseits die klassischen Archäologen, da wäre ich einer davon. Dann gibt's bei
so einem, also Sie haben zur Promotion so ein Werkzeugkofferchen.
Ja, so in etwa.
Nein, was ist da drinnen? verschiedene Schaufel, verschiedene Besen. Siebe.
Unter anderem. Nein, wir brauchen zum Beispiel Anthropologen. Die Anthropologen werden direkt auf der Humanmedizin ausgebildet. Also das sind Spezialisten für Anatomie. Wir haben bei so einem Projekt dabei unterschiedlichste Naturwissenschaftler, wie eben erwähnt, Geologen, dann eben Physiker, wie Sie eben gesehen haben. In weiterer Folge, wenn wir die Dinge dann analysieren, wir können ja gewisse Elemente auch beproben, die können wir hier dann mit Biologen und Chemikern wieder abklären. Das heißt, dann kommt natürlich ein weites Feld, ist bei uns auch die Architektur, das darf man nicht vergessen, die Bauforschung, wo wir in enger Zusammenarbeit mit den Kollegen der Architektur zusammenarbeiten. Das heißt, es ist mittlerweile wirklich ein interdisziplinäres Team, nicht nur sozusagen international, sondern auch interdisziplinär. Anders ist das gar nicht möglich, weil natürlich in jedem Fachbereich eine Spezialisierung mittlerweile stattfindet, man nicht mehr alles abdecken kann.
Was ist für Sie momentan so die interessanteste Frage? Sie haben ja so einen ganzen Fragenkatalog gehabt, aber ich stelle mir vor, da gibt es ja irgendetwas, weswegen Sie jetzt in einer Woche gerne hinfahren.
Dieses Jahr werde ich diese bereits oberflächlich sichtbaren Graufhäuser mir noch einmal genauer im Detail anschauen, weil das den Vorteil birgt, dass man nicht ausgraben muss, sondern teilweise Sachen schon oberflächlich sieht. Da werden wir uns durchs Gestrüpp schlagen. Sie haben das eine Bild gesehen. Also da muss man wirklich dann, da hat man 3-4 Arbeiter bei sich mit Motorsägen und Gerät, sonst kann man da überhaupt gar nicht durchsteigen. und wir steigen da auch wirklich in jedes Grab ein. Teilweise ist das auch gar nicht so ohne, wenn man nicht weiß, was einen da unten erwartet, vor allem Skorpione und Schlangen. Aber wir werden hier diesen Oberflächensurvey heuer beenden und dann im nächsten Jahr, mich interessiert vor allem eben noch eine detailliertere Chronologie. Also ich habe das recht grob gezeichnet, quasi wann wird die Nekropole gegründet und gibt es unterschiedliche Nutzungsphasen und wann wird sie aufgeben. Also dem möchte ich schon noch im Detail nachgehen, weil das einfach die Aufgabe von so einem riesigen Friedhofsareal für die Stadt natürlich schon auch ein einschneidendes Ereignis ist. Ja, wenn man den größten Friedhof einfach aufgibt, was heißt das, wohin verlagern sich dann die anderen Friedhöfe, wo wird dann bestattet, wenn wir dort nicht mehr bestatten? Und solche Fragen, mit denen möchte ich mich dann in den nächsten ein, zwei Jahren dort beschäftigen.
Mhm. Ephesus hat de facto seine Bedeutung ja vollkommen verloren, oder? Es ist nichts geblieben von der
Nein, Ephesus.
Außer dass sie jetzt touristisch genutzt wird, aber Ephesus jetzt im realen Leben.
Ephesus ist tatsächlich heute eine Touristenattraktion. Es gibt den modernen Ort Seldschuk, der ungefähr 3 Kilometer von Ephesus entfernt liegt, der quasi die Nachfolgesiedlung wäre. Aber das mit aller Wertschätzung für den Ort Seldschuk ist tatsächlich ein eher unbedeutender Ort in der Türkei.
Wo lebt das archäologische Team? Wir haben ungefähr so im Vorfeld geredet, ein Team von 20 Personen ist da am Werk.
Nur in meinem Projekt.
Nur in Ihrem Projekt, ja.
Das Österreichische Archäologische Institut hat ein Grabungshaus in Seldschuk, also in diesem Ort, 3 Kilometer vom Grabungsgelände entfernt. Es ist richtig eine kleine Grabungssiedlung, gewachsen mittlerweile aus mehreren kleinen Häusern bestehend. Und dort haben wir auch unsere Depots, wo wir die wissenschaftlichen Analysen durchführen. Und dort wären jetzt, während wir hier sitzen, schon 70 Leute, die fleißig arbeiten. Und über das Jahr gerechnet fahren dort gut 200 Leute hin, wobei die Hälfte Österreicher sind. Ein weiteres Viertel sind türkische Kollegen und ein weiteres Viertel von USA bis Australien.
Mhm. Können wir ganz zum Schluss noch kurz einen Blick auf das reale Leben am Ausgrabungsort machen, beziehungsweise auf das Zusammenwirken mit der Türkei. Um graben zu können, braucht es ja eine Grabungslizenz, die vergibt der türkische Staat. Ich habe es kurz erzählt, mir wurde gesagt, in der Türkei selbst, vor allem bei Schülern und Schülerinnen zum Beispiel, gibt es ein sehr wenig entwickeltes Bewusstsein für die Qualität dieser historischen Ausgrabungen. Manche sagen, holt die Bagger, schüttet es zu, baut lieber Getreide an. Das ist ja alles alt, wozu brauchen wir das? Andere wissen gar nicht, dass es diese Geschichte im eigenen Land gibt, weil das eben griechische Kultur war und die Griechen ja nicht unbedingt die Freunde der Türken sind in der Gegenwart. Wie wirkt sich das konkret aus auf die Arbeit? Also wie groß ist das Interesse in der Türkei selbst für das, was Sie da machen? Unter welchen Bedingungen arbeiten Sie da?
Es ist prinzipiell so, wir erhalten eine Grabungslizenz immer für ein Jahr. Wir müssen dann immer wieder beantragen, dass wir im nächsten Jahr dort arbeiten können. Das hat, wie gesagt, bis abgesehen von den 3 Unterbrechungen im Grunde bis jetzt immer manchmal besser, manchmal schlechter geklappt. Gibt es oft auch dann Jahre, in denen wir nicht gleich die Lizenz bekommen. Das hat dann manchmal auch politische Gründe, wo wir dann ein bisschen vor den Kahn gespannt werden. Aber heuer haben wir es zum Beispiel besonders früh bekommen. Es stimmt, es gibt natürlich hier ein gewisses Spannungsfeld der Interessensabwägung, vor allem wenn es um den Tourismus dann geht. Denn einerseits sollen natürlich viele Dinge publikumswirksam auch ausgegraben werden, damit es neue Attraktionen gibt.
Was
oder
heißt das?
Grabungen möglichst entlang der Touristenpfade und womöglich die Gebäude wieder aufbauen, damit es noch mehr zu sehen gibt. Das ist aber dann nicht immer unbedingt genau das, woran wir dann gerade unbedingt forschen wollen.
Okay.
Das heißt, man muss da auch, also unsere Grabungsleiterin Sabine Larstädter versucht da auch mit einem ganz manchmal komplexen diplomatischen Weg hier immer die Kurve zu kratzen, denn solche Dinge wieder aufzustellen ist ein enormer Aufwand. Ja. der dann
ist das, finanziert das Österreich?
Der eben erstens wissenschaftlich nicht zu rechtfertigen oft ist und dann zweitens ist die Finanzierungsfrage dann wieder eine andere, denn das eine ist sozusagen zu bitten, dass wir wieder was aufstellen, aber wenn es dann um die Finanzierung geht, dann ziehen sich gewisse Gruppen dann sehr schnell wieder zurück. Aber es wird hier versucht, eben eine vernünftige Politik zu machen. Was jetzt das Interesse der türkischen Bevölkerung an den sozusagen griechischen Ruinen anbelangt, ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Generationenfrage. Ich glaube und hoffe, dass es besser wird. Es gibt vor allem in der Türkei sehr viele Universitäten. Es werden wirklich jährlich neue Universitäten gegründet in der Türkei und die auch die junge Bevölkerung wird sukzessive besser ausgebildet, auch in Fächern wie Archäologie und der eigenen Geschichte. Das heißt, ich hoffe und gehe auch davon aus, dass es hier doch eine viel breitere Akzeptanz hat. Für diesen Teil der Geschichte ist der sozusagen jetzt vor der osmanischen Zeit der Türkei sozusagen liegt.
Spätestens in der Europäischen Union. Das könnte eine ein Aufnahmekriterium sein, Kenntnis der griechischen und römischen Geschichte. Je nachdem. Haben Sie noch Fragen? Zum Schluss, bitte.
Ich würde nur interessieren, wie viel Prozent des wirklichen Ephesus sind schon ausgegraben, denn man munkelt ja, dass noch sehr viele Teile unentdeckt und noch nicht erforscht worden sind.
Also man kann es relativ konkret sagen, ausgegraben sind, und jetzt bitte nicht vom Sessel fallen, 15%. Das heißt aber nicht, dass wir die restlichen 85 jemals ausgraben werden. Denn Sie haben ja gesehen, mit diesen geophysikalischen Methoden haben wir fast schon die gesamte Stadt, also das wird jetzt sukzessive vervollständigt, abgedeckt. Und wir wissen in vielen Bereichen einfach auch schon ohne Ausgrabung, was drunter liegt. Und es ist weder angedacht, noch heute überhaupt noch technisch möglich, sowas ganz auszugraben. Man darf nicht vergessen, die großen Ausgrabungen haben ja stattgefunden zu Zeiten, da ist man mit 300 Mann, da hat jeder einen Krampen in die Hand bekommen und los geht's. Heute ist wirklich das berühmte Pinselchen und die Kelle da. Das heißt, die Grabung dauert schon mal viel länger, weil wir wirklich alles ganz genau untersuchen. Das heißt, es geht vom Arbeitsaufwand nicht und es ist auch gar nicht notwendig. Es ist nicht notwendig. Also man kann wissenschaftliche Erkenntnisse auch anders gewinnen. Das heißt, man braucht hier keine Sorge haben, wir werden sicher nicht jetzt umgerechnet, jetzt sind wir 115 Jahre dort, mal entsprechend, also noch 1000 Jahre brauchen, um das auszugraben. So ist das nicht gedacht.
Okay, dann darf ich Sie am Ende unseres heutigen Abends noch auf zwei Dinge hinweisen, die unser Gast mitgebracht hat, Herr Steskal. Vielleicht können Sie selbst noch etwas dazu sagen.
Ich habe hier ausgelegt zur freien Entnahme einerseits einen Newsletter hier zum Großen Theater von Ephesus. Das ist der neueste Newsletter, da geht es um ein Restaurierungsprojekt, das gerade durchgeführt wird. Also das Theater soll wieder bespielbar gemacht werden und dann ganz uneigennützig, falls jemand Interesse hat, es gibt auch einen Förderverein für die Grabungen in Ephesus, natürlich völlig freiwillig, da erhält man dann auch hier, den Newsletter wird eingeladen zur jährlichen Jahreshauptversammlung, wo die Grabungsleiterin einen Vortrag hält über die aktuellen Ergebnisse. Ja, das habe ich zur freien Entnahme aufgelegt.
Zu welcher Jahreszeit soll man nach Ephesus fahren, wenn man sich das anschauen möchte?
Ephesus wird am günstigsten zu besuchen sein im Frühling oder im Herbst, weil im Sommer ist es einfach viel zu heiß. Im Winter regnet sehr viel, aber beispielsweise im April, Mai ist es sehr schön oder eben auch dann September, Oktober.
Vielleicht machen wir ja mal eine Kepler-Salon-Exkursion nach Ephesus, damit wir verifizieren können, ob das was
wir uns heute... Sehr gerne. Wenn Sie kommen, dann gibt es natürlich eine exklusive Führung auch zu Orten, wo man als Tourist nicht hinkommt.
Wunderbar. Wir nehmen Sie beim Wort. Ehe ich mich jetzt bei Ihnen abschließend bedanke, noch zwei Hinweise auf unsere nächsten Veranstaltungen. Sie haben am kommenden Donnerstag, 21. Juli, die Gelegenheit, mittags bei Kepler mit Herrn Meyer, und zwar mit Herrn Bartl Meyer,
zu kommunizieren. Wir stellen ihm die Frage, woran arbeiten Sie gerade, Herr Meyer? Und Bartel Meyer ist Performance- und Straßenkünstler und Organisator von Straßenkunstfestivals. Sie wissen ja, das Pflasterspektakel ist ab Donnerstag wieder da und wir haben einen Experten von der Straße geholt, der uns das erklären wird, mittags bei Kepler. 12.30 Uhr. Stimmt. Und Montag, kommenden Montag, wir machen ja den ganzen Sommer durch, keine Pause, Sie müssen nicht verzichten auf unser umfangreiches Programm. Kommenden Montag geht es unter dem Titel China, hypermodern, reich und unfrei, Fragezeichen, in ein nächstes großes Land und auch eine große Kultur. Ingrid Fischer-Schreiber, Übersetzerin, Lektorin, Autorin und Projektmanagerin in den Bereichen Medienkunst und Medienarchiv mit Schwerpunkt China, wird uns zu diesem Thema etwas erzählen, kommenden Montag, 19.30 Uhr. Nun, Herr Stezkal, bedanke ich mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Kommen, für diesen interessanten Einblick in die Geschichte, aber auch in die Arbeit eines Archäologen und das, was Österreich da macht. Wir hoffen, dass Österreich trotz Budgetknappheiten aller Art bei dieser Grabung weitermacht und interessante Spuren unserer Geschichte und unserer kulturellen Identität auf diese Art gesichert und auch zugänglich gemacht werden und zugänglich bleiben. Ich danke Ihnen sehr herzlich und wünsche Ihnen für Ihre nächsten Untersuchungen weder Bisse von Skorpionen noch von Schlangen, aber dafür interessante Ergebnisse, die Sie uns dann präsentieren können. Danke und alles Gute.
Vielen Dank.